HR Info. Politik.
Der Atomausstieg ist beschlossene Sache. 2022 geht der letzte Meiler in Deutschland vom Netz. Was bleibt, ist der strahlende Müll. Immerhin ist die Suche nach einem Endlager auf den Weg gebracht. Und auch der Anteil an erneuerbaren Energien steigt. Die Energiewende kommt voran, aber niemand spricht mehr darüber. Dabei sind weiterhin viele Fragen offen. Zum Beispiel, was ist eigentlich mit dem Ausstieg aus der Kohle? Auch hier ist es höchste Zeit für ein Umdenken. Das Thema in dieser Politiksendung: kommt nach dem Atom jetzt der Kohleausstieg? Mein Name ist Ariane Focke. Bleiben wir zunächst aber mal bei der Atomenergie. Ich habe es schon gesagt, der Ausstieg ist beschlossene Sache. 2022 wird auch der letzte Meiler abgeschaltet. Und erst am vergangenen Montag haben die vier größten Atomkonzerne in Deutschland, nämlich E.ON, RWE, Vattenfall und NBW, 24 Milliarden Euro an den Staat überwiesen. Damit sind die Konzerne von der Pflicht entbunden, selbst dafür zu sorgen, dass der Atommüll sicher gelagert wird. Die Risiken für die End- und die Zwischenlagerung des Atommülls übernimmt jetzt der Staat. Nur für die Stilllegung und den Abriss der Atomkraftwerke sind die Energiekonzerne noch selbst zuständig. Die Milliardenzahlung an den Bund fließt derweil in einen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsfonds, der von Investmentspezialisten verwaltet wird. Sie sollen dafür sorgen, dass aus den 24 Milliarden in den kommenden Jahren nicht weniger werden, wegen der aktuellen Negativzinsen. Denn Fakt ist, das Lagern des strahlenden Mülls wird teuer und muss über Jahrhunderte gesichert werden. Nach einem geeigneten Standort wird derzeit gesucht, mit einem Baubeginn eines Endlagers wird aber frühestens 2050 gerechnet. Eine, die dabei mitreden soll, ist die 24-jährige Jurastudentin Jorina Sukko. Sie ist eines von 9 Mitgliedern im sogenannten Nationalen Begleitgremium. Eine Frau, die man sich merken sollte, meint Christoph Schelt aus unserem Hauptstadtstudio.
HR Info. Achten Sie auf diese Frau.
Feine blonde Haare, markante Brille, freundliches Lächeln. Jorina Sukko ist 24, studiert Jura in Hamburg. Mit dem Atomausstieg hatte sie bislang nichts am Hut.
Erstmal war der Zufall entscheidend. Es wurden Nummern generiert und dabei kam auch meine Handynummer raus und ich wurde dann auf dem Weg von der Uni nach Hause angerufen.
Und sagte ja. Ein paar Monate später ist sie Mitglied des Nationalen Begleitgremiums. Sie soll die Suche nach einem Atommüllendlager begleiten und dabei die Sicht normaler Bürger einbringen, nicht die von Experten.
Ihr Markenzeichen.
Ihre Unvoreingenommenheit. Jorina Sukko tritt offen und freundlich auf. Sie redet ruhig und klar. So einer hört man zu, auch wenn sie kritisch nachfragt. Sie steht auf keiner Seite. Und sie interessiert sich wirklich für das Thema, zu dem sie ja nur zufällig kam. Dass sie kurz vor dem Jura-Examen ihre Freizeit für das Ehrenamt opfert, spricht für sich.
Ihre Stärke.
Dass sie im Kreis der Experten der Laie ist. Sie muss nicht alles kennen und wissen, sie hört zu und stellt Fragen, die auch viele Bürger umtreiben. Auch mal naiv. Das kann dem Prozess guttun, die anderen Gremienmitglieder erden.
Ihr Ziel.
Die Interessen der jungen Generation vertreten.
Klar, ich möchte auf jeden Fall dieses Augenmerk darauf legen, dieser Prozess ist für einen langen Zeitraum angesetzt und wird demnach gerade die, die jetzt jung sind, auch besonders betreffen.
Sie müsse sich noch Gedanken machen, was das genau heißt, gibt sie zu.
Jorina Sukko vertritt die junge Generation im Nationalen Begleitgremium. Die Jurastudentin ist der einzige Laie im Gremium von Wissenschaftlern und Experten, die einen Standort für ein Atommüllendlager finden sollen. Christoph Schelt aus unserem Hauptstadtstudio hat sie vorgestellt. Ein Teil der Kosten für ein Endlager soll auch von den 24 Milliarden Euro gezahlt werden, die die großen Energiekonzerne am vergangenen Montag an den Bund überwiesen haben. Zu den Verhandlungen zwischen Bund und den Konzernen gehörte auch eine Klage gegen das Land Hessen. Ursprünglich hat RWE nämlich 235 Millionen Euro vom Land gefordert, wegen der rechtswidrigen Stilllegung des AKW Biblis. Diese Schadensersatzklage wurde nach Informationen der Hessenschau nun fallen gelassen. Dem Land Hessen entstehen keine Kosten durch die Biblis-Abschaltung. Der Energiekonzern RWE zahlt mit knapp 7 Milliarden Euro den zweitgrößten Anteil in das milliardenschwere Entsorgungspaket an den Bund. ARD-Energieexperte Jürgen Döschner nennt es einen Superdeal, zumindest für die Energiekonzerne.
HR-Info. Kommentar.
Verrückte Welt. Da jubeln die Atomkonzerne und ihre Aktien steigen, weil sie einen Vertrag unterzeichnet haben, der sie zur Zahlung von insgesamt 24 Milliarden Euro verpflichtet. Und auf der anderen Seite jammert der Empfänger, der staatliche Entsorgungsfonds, nun darüber, dass das Geld auf seinem Konto eingegangen ist, dass die Unternehmen nicht einmal die Möglichkeit zur Ratenzahlung genutzt und die Summe auf einen Schlag überwiesen haben. Verrückt, aber nur auf den ersten Blick. Denn beides, sowohl der Jubel der Konzerne als auch das Jammern der Milliardenempfänger, ist berechtigt und logisch. E.ON, RWE, NBW und Vattenfall haben schlicht einen Super-Deal gemacht, als man ihnen anbot, sich von der Entsorgungspflicht für den strahlenden Atommüll ihrer Reaktoren freizukaufen. 24 Milliarden Euro dafür, dass man ein technisch und gesellschaftlich hochriskantes und über Jahrzehnte veranschlagtes Mammutprojekt endgültig von der Backe hat, von dem man zudem jetzt schon weiß, dass es mindestens dreimal so viel kosten wird wie diese 24 Milliarden Euro. Das kann man wahrlich nur einen Superdeal nennen. Das unkalkulierbare Dauerrisiko der Endlagerung des Atommülls war das schärfste und gefährlichste Damoklesschwert über den Köpfen der Manager und Aktionäre der vier großen Atomkonzerne. Nun hängt es über unser aller Köpfe, über den Köpfen von Regierung und Steuerzahlern. Und es ist noch viel schärfer als von manchen Kritikern bislang beschrieben. Nicht nur, dass die einkalkulierte Rendite in Höhe von 4,6% auf absehbare Zeit völlig unrealistisch ist. Wir müssen nun auch noch zusehen, wie durch Negativzinsen die mickrige Mitgift der Atomkonzerne dahinschmilzt wie Butter in der Sonne. Jeden Tag reduziert sich das Vermögen um 260.000 Euro, mehr als 1,5 Millionen pro Woche, aufs Jahr gerechnet also um rund 100 Millionen Euro. Das erklärt, warum E.ON, RWE und Co. das Geld so schnell loswerden wollten, und es zeigt, die Modellrechnung, mit der dieser Deal schön gerechnet und der Öffentlichkeit schmackhaft gemacht wurde, ist eine einzige Luftnummer. Für solche Irreführung würde jeder Bankberater vor Gericht landen. Die Anlagestrategen im Atomfonds basteln nun hektisch daran, wenigstens die Verluste aus den Negativzinsen möglichst bald zu kompensieren. Von Rendite keine Rede. Das bittere Fazit in diesem jüngsten Kapitel des Atomkraftirrsinns lautet also: Selten haben sich Konzerne so sehr darüber gefreut, 24 Milliarden Euro loszuwerden, und selten kam den Staat, kam uns Steuerzahler eine 24 Milliarden Euro Überweisung so teuer zu stehen wie bei diesem unsäglichen Deal über den Atommüll.
Ein Kommentar von ARD-Energieexperte Jürgen Döschner. Der Atomausstieg ist beschlossene Sache und die Endlagersuche auf den Weg gebracht. Ein Teil der Kosten hierfür soll mit den rund 24 Milliarden Euro der Energiekonzerne gezahlt werden. Nur lassen die aktuellen Negativzinsen diese Summe schnell schmelzen. Jeden Tag reduziert sich der Entsorgungsfonds um 260.000 Euro, macht aufs Jahr gerechnet rund 100 Millionen Euro. Diese Zahlen kann man gar nicht oft genug wiederholen. Und das ist nur eines der vielen Probleme, das uns in Sachen Atommüll noch bevorsteht. Bleibt noch die nächste Baustelle, der Kohleausstieg, die nächste Stufe zur Energiewende. Ohne wird es schwierig, die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Erst vor wenigen Monaten hat Umweltministerin Hendricks von der SPD den Klimaschutzplan vorgestellt, mit etlichen Zugeständnissen an ihren Parteikollegen Sigmar Gabriel, damals noch in der Funktion des Wirtschaftsministers. Zwar ist im Klimaschutzplan noch von einer schrittweisen Verringerung vom Kohlestrom die Rede, vom ursprünglich geplanten Verbot neuer Kohlekraftwerke oder dem Stopp weiterer Braunkohletagebaue steht nichts mehr drin. Aber wo kommt die Kohle denn her und wie viel macht sie noch aus im Energiemix? Anne Bayer aus der hr-info-Politikredaktion mit den wichtigsten Fakten zur Kohle.
hr-info. Wissenswert.
In Deutschland wird immer noch der größte Teil der elektrischen Energie aus Kohle gewonnen, und zwar aus Stein und Braunkohle. Konkret heißt das, über 40% des in Deutschland erzeugten Stroms kommt nach wie vor aus Kohlekraftwerken. Insgesamt gibt es in Deutschland knapp 150 aktive Kraftwerke, in denen Kohle verbrannt und somit Strom gewonnen wird. Der Abbau von Kohle hat in Deutschland eine lange Tradition. Dennoch hat man sich vom Steinkohleabbau verabschiedet, da dieser nur noch mit hohen Subventionen funktionierte. Momentan wird nur noch in 2 Bergwerken Steinkohle gefördert. Nächstes Jahr ist auch damit Schluss. Immer mehr Steinkohle wird jedoch aus dem Ausland gekauft, wie zum Beispiel aus Kolumbien oder Südafrika. Diese ist besonders kostengünstig, da sie im Tagebau abgebaut werden kann. Braunkohle dagegen wird nach wie vor in Deutschland in 4 sogenannten Revieren gewonnen. Im Rheinischen, Lausitzer, Mitteldeutschen und Helmstedter Revier. Hier fördert man Braunkohle in Tagebau, also oberflächennah. Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist Deutschland weltweit das größte Braunkohleförderland, gefolgt von China, Russland und den USA. Das Problem bei der Stromerzeugung durch fossile Brennstoffe ist grundsätzlich deren begrenzte Verfügbarkeit und die Klimaschädlichkeit durch den Ausstoß von CO2. Deswegen ist die Klimabilanz der Bundesrepublik, obwohl immer mehr Ökostrom durch Deutschlands Netze fließt, noch miserabel. Auch wenn die neuen Kohlekraftwerke weniger CO2 ausstoßen als die alten Meiler, sind die 23 größten Kohlekraftwerke zusammen für ein Viertel aller Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich.
Der Klimaschutzplan legt erstmals fest, wie viel klimaschädliche Treibhausgase einzelne Sektoren wie Landwirtschaft, Verkehr oder Energieerzeugung einsparen müssen, damit Deutschland bis zur Mitte des Jahrhunderts annähernd klimaneutral wird. Die erste Zielmarke ist 2030. Insgesamt soll Deutschland dann mindestens 55% weniger Treibhausgase verursachen als noch 1990. Das Problem ist, dass man die verbleibenden Kohlemeiler nicht einfach planlos abschalten kann, ohne die Stromversorgung oder Zehntausende Jobs zu gefährden. Aber wie kann so ein geplanter Ausstieg aussehen? Da wären wir wieder beim Atomausstieg. Die Pläne hierfür können nämlich durchaus als Blaupause für den Kohleausstieg verwendet werden. Wie genau das aussehen könnte, darüber spreche ich jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Christoph Schelt. Christoph, wie sieht denn der Zeitplan für einen Ausstieg aus der Kohleenergie aus?
Naja, einen echten Fahrplan hat die Bundesregierung noch nicht vorgelegt um dieses Thema. Da gab es in dieser Legislaturperiode viel Geeiere, auch Streit, als es im Herbst um den Klimaschutzplan der Bundesregierung ging zum Beispiel. Mhm. Und so ist jetzt der Stand, dass man vermutlich nächstes Jahr eine Kommission einsetzen will, die dann Vorschläge erarbeiten soll, wie der Ausstieg aus der Kohle gelingt. Die Idee ist, dass die ältesten Kraftwerke, die am meisten CO2 ausstoßen, zuerst vom Netz gehen und dann nach und nach die jüngeren Folgen, das Ganze gestreckt über einen langen Zeitraum. Da geht es dann aber nicht nur um die Energieversorgung, also woher der Strom stattdessen kommt, sondern auch, und das ist fast das schwierigere Problem bei dem Thema, was das für die betroffenen Regionen heißt. Gerade in der Lausitz und im Rheinischen Revier, da hängen insgesamt gut 20.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt an der Kohle. Und da braucht man eben einen Plan, wovon die Menschen dann leben sollen. Mhm. Aber eingesetzt ist diese Kommission noch nicht. Das heißt, das wird wohl Gegenstand von Koalitionsverhandlungen einer neuen Bundesregierung sein.
Nach jetzigem Stand sollen die letzten Tagebaue ja erst gegen 2040 geschlossen werden. Das wirkt jetzt auf mich nicht so, als ob es Berlin eilig hätte mit dem Ausstieg.
Das stimmt. Eilig ist was anderes. Eilig haben es nur die Umweltverbände, die Grünen und vielleicht noch die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD. Aber wenn man die Bundesregierung insgesamt betrachtet, dann ist bei dem Thema in den vergangenen Jahren eigentlich nichts passiert. Dass man grundsätzlich raus muss aus der Kohle, aus fossilen Energieträgern insgesamt, das ist unstrittig. Aber der Weg dahin und wie schnell er gegangen werden soll, da gibt es doch sehr unterschiedliche Auffassungen.
Warum ist das so? Warum lässt man sich da so viel Zeit?
Zum einen hat man meiner Meinung nach Angst, dass die Energieversorgung nicht ganz sicher gewährleistet wäre, wenn man das zu schnell angeht. Energieversorgung darf ja in einem Industrieland wie Deutschland nicht in Gefahr geraten. Und durch den Atomausstieg, der ja schon beschlossen ist, da verliert man in den nächsten Jahren viele dieser flexiblen Kapazitäten, die man dann bei Bedarf eben auch mal hochfahren oder drosseln kann. Gleichzeitig stockt der Ausbau der Erneuerbaren. Zum Beispiel wurde der Ausbau der Windkraft in Norddeutschland durch die Reform des Erneuerbare Energiengesetzes bewusst gedrosselt, weil der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel gesagt hat, solange die Netze nicht in der Lage sind, die ganze Energie zu transportieren, solange brauchen wir auch keine neuen Anlagen. Und der Ausbau der Netze geht wiederum nur langsam voran, weil es viel Widerstand in der Bevölkerung gab. Manchmal war es vielleicht auch nur ein Widerstand, den die Politik vermutete. Und so wurde dann entschieden, die großen Stromautobahnen unter der Erde zu verlegen. Und diese Entscheidung, die hieß damals, der ganze Planungsprozess beginnt nochmal von vorne. Es dauert also alles viel länger. So, und dann braucht man eben die Kohlekraftwerke noch für diese Übergangszeit als eine flexible Komponente im System. Denn bei den Speichertechnologien für Energie, da ist man ja auch noch längst nicht so weit, dass man da den Ökostrom vorhalten könnte, wenn mal kein Wind weht und keine Sonne scheint. Mhm. Und das ist sozusagen die ganze Energieseite dieser Medaille. Und die andere Seite, ich habe es schon angesprochen, ist die Seite Arbeitsplätze. Und da war es dann wiederum auch Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister und auch Landespolitiker aus Nordrhein-Westfalen und Brandenburg, die gesagt haben, immer schön langsam, bevor wir den Kohleausstieg vorantreiben, brauchen wir einen Plan, wovon die Menschen im Rheinischen Revier und in der Lausitz leben, wenn da keine Braunkohle mehr abgebaut und verstromt wird. Und beim Aspekt Arbeitsplätze, da gibt es auch eine kleine, aber mächtige Gewerkschaft, BCE, die auch in der SPD viel Einfluss hat. Und das ist auch ein Grund, warum es da nur so langsam vorangeht.
Du hast es schon angesprochen, der Ausstieg aus der Kohle wird durchaus auch Thema in Koalitionsverhandlungen sein. Wir befinden uns jetzt 3 Monate vor der Bundestagswahl. Wie sehr spielt denn das Thema Energie und Energiewende im Wahlkampf überhaupt eine Rolle?
Es spielt eigentlich nur unter einem Aspekt eine Rolle, wenn es was mit dem Geldbeutel der Wähler zu tun hat, sprich Strompreis zum Beispiel. Deshalb war auch vielen Fachpolitikern wichtig, dass das NEMOG in der letzten Sitzungswoche des Bundestags noch zu einem Abschluss kam. Es klingt wie ein Kuscheltier, ist aber das Netzentgeltmodernisierungsgesetz. Das soll die Kosten für die Übertragung des Stroms dämpfen und angleichen. Also Energieerzeugung und Stromnetze, das sind ja in Deutschland unterschiedliche Unternehmen. Und wenn die Energiekonzerne den Strom zum Kunden transportieren wollen, dann müssen sie den Netzbetreibern dafür eine Gebühr bezahlen. Und die macht inzwischen immerhin ein Viertel des Strompreises aus, also kein ganz unwichtiger Faktor. Und dieser Preis, der wurde zuletzt immer höher und vor allem war er regional sehr unterschiedlich. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass Menschen in Nord- und Ostdeutschland mehr für ihren Strom bezahlt haben als zum Beispiel Menschen in Hessen. Das ist natürlich eine Ungerechtigkeit, die man schwer begründen kann. Und in einem Wahljahr, da will die Politik natürlich erst recht nicht mit sowas konfrontiert sein. Und da wurde vorige Woche eben die Reform beschlossen, dass diese Ungleichheit beendet werden soll. Die Ökostromumlage, die ist auch so ein Punkt. Das ist ja auch ein viel diskutiertes Thema. Die Energiewende muss bezahlbar bleiben. Und bei all diesen Aspekten des Themas Energie und Energiewende, da ist das auch teilweise zumindest wahlkampftauglich. Wenn es dann so um das große Ganze geht, um die Rettung des Weltklimas, dann lassen sich mit dem Thema aus Sicht vieler Parteien kein Blumentopf gewinnen. Mhm. Da sind die Grünen fast die einzigen, die ihren potenziellen Wählern das im Wahlkampf zumuten wollen. Wenn man zum Beispiel in das Wahlprogramm der Union vom Montag schaut, da findet man dann zwar ein Bekenntnis zum Klimaschutzplan der Bundesregierung und zum Pariser Klimaabkommen und auch, dass man langfristig von Kohle, Öl und Gas wegkommen müsse. Aber wie und vor allem bis wann, dazu findet sich da gar nichts.
Was sind denn neben der Kohle noch die weiteren Baustellen, die auf eine künftige neue Bundesregierung zukommen werden?
Ich sehe da ganz wenig, dass jetzt noch überhaupt nicht angegangen wurde und ganz neu aufploppen würde. Aber es gibt natürlich im Bereich Energie ganz viele Baustellen, die angefangen wurden und jetzt unbedingt konzentriert weitergeführt werden müssen. Zum Beispiel Atomausstieg. Da ist die Frage der Kosten ja jetzt geklärt. Wir haben es vorhin von Jürgen Döschner auch gehört. Und für die Endlagersuche, da sind Kriterien festgelegt. Aber diese Suche nach einem Standort für ein Atommüllendlager, die wird noch Jahre gehen. Und da muss man jetzt wirklich am Ball bleiben, dass da eine gute Lösung gefunden wird. Ausbau der Stromnetze ist noch so ein Beispiel, ist auch auf dem Weg, aber durch diese Entscheidung, die Kabel für die großen Stromautobahnen unterirdisch zu verlegen, hat jetzt dieser ganze Prozess sich nochmal verzögert und verteuert. Also da muss man auch sicher gut drauf schauen, dass das nicht noch später und noch teurer wird. Nächster Punkt, die Forschung an Stromspeichertechnologien. Da muss noch ganz viel getan werden, damit man dann in der Lage ist, den Ökostrom auch vorzuhalten für die Zeiten ohne Wind und Sonne, diese sogenannte Dunkelflaute. Und das ist wirklich essentiell, wenn man Mitte des Jahrhunderts komplett auf Erneuerbare setzen will. Und das ist ja das ausgegebene Ziel. Mhm. Und wenn man gleichzeitig nicht will, dass das Licht ausgehen soll oder die Betriebe aufhören zu laufen. Und was meiner Meinung nach auch noch fehlt, das ist, dass bei der Energiewende nicht nur über Strom gesprochen wird, sondern auch über Wärme und Verkehr. Da entsteht nämlich auch sehr viel CO2. Also wenn man die Klimaziele erreichen will, also da muss man auch noch viel mehr tun. Und was meiner persönlichen Einschätzung nach auch noch viel stärker in den Blick genommen werden müsste, das sind internationale Lösungen. Also zum Beispiel eine europäische Energiepolitik. Das ist mühsam, klar, aber da kann man auch richtig Geld sparen. Energiepolitik wird ja nach wie vor sehr national gedacht. Mhm. Wir bauen gigantische Stromautobahnen, um den Strom aus Offshore-Windanlagen in der Nordsee zur Industrie nach Süddeutschland zu bringen. Man könnte ja stattdessen auch stärker daran denken, zum Beispiel Strom aus Wasserkraft aus Österreich nach Bayern zu schicken, kürzere Wege, geringere Kosten. Aber dann hat man es eben nicht mehr alleine in der Hand. Und ich habe das Gefühl, da ist dann die Energieversorgung unterm Strich doch so ein sensibler Bereich nationaler Souveränität, dass man das eben scheut. Es ist fast wie bei der Verteidigung, die eigenen Soldaten unter ein fremdes Kommando zu stellen. Das fällt ja auch immer wieder schwer.
Sie hören hr-Info-Politik, kommt nach dem Atom jetzt der Kohleausstieg. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Christoph Schell. Sie hören hr-Info-Politik, kommt nach dem Atom jetzt der Kohleausstieg? Das Dilemma bei so vielen umweltpolitischen Themen, oft stehen sich Umweltschutz und wirtschaftliche Interessen gegenüber. Sie müssen sich aber auch nicht ausschließen. Denn das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, kurz IÖW, hat im Mai eine Studie veröffentlicht, in der steht, wie der Umstieg von Kohle auf erneuerbare Energien gelingen kann, ohne Jobs zu vernichten. Darüber spreche ich jetzt mit Bernd Hirschel, Leiter und Themenkoordinator für Klima und Energie am IÖW und außerdem noch Professor an der Brandenburgisch-Technischen Universität Lausitz. Herr Hirschel, ja, wie kann denn Ihrer Meinung nach ein sozialverträglicher Ausstieg aus der Kohle gelingen? Deutschland ist schließlich noch vor China der größte Braunkohleförderer weltweit.
Das sind wir aktuell noch, aber im Grunde sagen ja alle Projektionen, dass wir aus der Braunkohle aussteigen müssen. Das sind eben nicht nur die Umweltprojektionen, die Klimaprojektionen, sondern letzten Endes auch, ist es eine wirtschaftliche Frage. Es ist absehbar, dass auch die fossilen teurer gemacht werden müssen, damit wir das, was wir zum Beispiel in Paris beschlossen haben, einhalten können. Insofern, der Ausstieg wird auf jeden Fall kommen und die betroffenen Regionen sind sehr gut beraten, sich jetzt und nicht erst in Jahrzehnten damit zu befassen. Und die Sozialverträglichkeit hängt natürlich an verschiedenen Faktoren, eben an der Geschwindigkeit. Aber letzten Endes muss man ja sagen, der große strukturelle Umbruch, der ist ja schon erfolgt. Wir haben in Deutschland Beschäftigtenzahlen in der Kohle gehabt. Die lagen bei knapp 800.000 in den 50er Jahren. Und da sind wir runter auf wenige 10.000. In der Lausitz, in der ich tätig und aktiv bin, da waren die Zahlen mal bei 80.000, jetzt sind es 8.000. Und wenn wir die Projektionen, die selbst die Betreiber fortschreiben, uns anschauen, dann bleiben wenige Tausend übrig. Und letzten Endes geht es also insofern um ein paar tausend Akteure, die wahrscheinlich altersbedingt ohnehin zum Teil ausscheiden und die natürlich in der Größenordnung auch in anderen Bereichen einsteigen können.
Gut,
und
um aber diesen Einstieg geht es. Aber das ist ja jetzt der Ist-Zustand, den Sie beschreiben. Aber wie könnte denn jetzt der zukünftige komplette Ausstieg aus der Kohle gelingen und aussehen?
Zunächst einmal muss man sagen, die Energiewende bietet natürlich eine ganze Menge, eine ganz große Bandbreite, ist ein riesiger Baukasten an Optionen, von denen eine einzelne natürlich nicht in der Größenordnung jetzt die Braunkohleindustrie ersetzen wird. Das heißt, wer solche Bilder aufmacht, der versucht natürlich auch, sagen wir mal, keine seriösen Vergleiche herzustellen. Die Energiewende in der Breite mit ihren vielen Beschäftigungsfeldern im Bereich der Erneuerbaren, wir werden eine Stromwende haben, eine Wärmewende, eine Verkehrswende, wir brauchen energetische Gebäudesanierung und viele Effizienzmaßnahmen, es kommen Speicher hinzu und ich kann die Liste noch länger machen. Mhm. Wenn Sie dort jeweils ein paar hundert Arbeitsplätze in der Region schaffen, dann wird aus diesem Baukasten die von mir genannten paar Tausend, die Sie sozusagen in der Industrie kompensieren müssten, die bekommen Sie dadurch natürlich zusammen. Der Energiebereich ist aber natürlich nicht der einzige. Wenn Sie vorher in dem großen Ausmaß Braunkohle abgebaut haben, dann wird es in der Zukunft natürlich auch andere Bereiche geben, die Sie entwickeln können. Die betroffenen Regionen wollen sich auch alle als Tourismusregionen aufstellen. Das heißt, es kommen ja andere Branchen und andere Zweige dazu. Aber im Energiebereich kann die Energiewende eine Vielzahl von Optionen bereitstellen.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, der Ausstieg aus der Kohle gelingt dadurch, indem man eben mit erneuerbaren Energien auch neue Jobperspektiven schafft.
Es sind nicht nur die Erneuerbaren, es ist auch der Bereich Effizienz und es ist die große Bandbreite, die wir da haben. Das schließt nicht aus, dass wir natürlich auch im Industriebereich positive Entwicklung sehen können. Beispiel Lausitz, wir haben dort einen Windkrafthersteller bzw. einen, der dort Rotorblätter herstellt, also Komponenten herstellt. Wir haben schon eine Speicherfabrik dort stehen und es wird darüber diskutiert, dass noch mehrere kommen. Mein Petitum in der Debatte ist jedoch, dass man sich nicht nur auf diese industriellen Perspektiven alleine konzentriert. Die soll man mitnehmen und die kann man mitnehmen und man sollte auch dazu beitragen, dass dort weiter Industrie sich ansiedelt. Aber es wäre hochgradig unseriös, solche Industrieperspektiven bis 2030 oder 40 so fortzuschreiben und anzunehmen, dass man sicherstellen könne, dass die dort noch sind. Weil wir erleben das tagtäglich, dass Industrien teilweise kommen und gehen, je nachdem wie globale Preise sich entwickeln oder wie globale Akteure sich entscheiden, Anzusiedlungen vorzunehmen oder wieder zurückzubauen.
Für mich klingt es aber auch nach einem großen Aufwand, wenn die jetzigen Braunkohlemitarbeiter, die es ja dann auch noch gibt, die sind ja dann eigentlich alle in Rente automatisch, ja erstmal Umschulungen mitmachen müssen, um sie dann in die neuen Jobs zu bringen.
Wenn man das von heute an im Grunde schon plant und mit den beteiligten Akteuren auch nach Lösungen sucht, die bereits in der Ausbildung passieren, die in der Weiterbildung passieren müssen, dann sehe ich da durchaus Perspektiven. Es geht ja insbesondere, und das ist, glaube ich, das viel Wichtigere dabei, um ein Signal an alle die, die dort im Moment noch sich in der Schule befinden, die sich im Studium befinden, dass die ein Signal bekommen, es gibt Perspektiven in den vielen kleinen und mittelständischen Betrieben und in solchen, die in diese Bereiche noch reingehen werden. Das betrifft die Zulieferer, die zum großen Teil natürlich auch schon umgestiegen sind, die natürlich auch schon in neuen Märkten unterwegs sind, die sich jetzt schon aufstellen und zukunftsfest machen. Das betrifft aber auch zum Beispiel viele Ingenieurs- und Planungsbüros, die dann entstehen werden, wenn man aktiver in Energiewendebereiche einsteigt. Und wenn Sie dann in der Region feststellen, dass viele von Ihren Mitstudierenden beispielsweise in dem einen oder anderen Unternehmen untergekommen sind, dann entsteht möglicherweise eine positivere Stimmung, als wir sie im Moment in den Regionen haben, wo nur über den Ausstieg diskutiert wird.
Kommen wir nochmal auf den Zeitraum. Von wie vielen Jahren sprechen wir hier? Wann wäre denn so ein Umstieg von Kohle auf erneuerbare Energien oder diesen Mix, den Sie vorhin beschrieben haben, vollzogen?
Ja, wir sehen natürlich eine enorme Bandbreite in verschiedenen Studien, die alle mehr oder weniger auch ihre Berechtigung haben. Wenn Sie Szenarien anschauen, die das Paris-Abkommen ernst nehmen, dann müssten wir 2020, 25, 30 in diesem Zeitraum aussteigen. Andere gehen von eher 45, 50 aus. Das ist aber mehr oder weniger egal, weil beides ist ziemlich nah dran und die Entscheidung von den jungen Menschen, ob sie in der Region bleiben oder nicht, die wird heute gefällt. Das heißt also, sie müssen jetzt diese Umstrukturierung angehen und ich glaube, wenn wir realistisch sind, dann braucht man immer, naja, eher 2 bis 3 als 1 bis 2 Dekaden. Ja? Also das heißt, ich denke schon, dass es in die 30er, 40er Jahre hineingehen wird, weil eben auch gewisse Prozesse eine Langsamkeit haben und man nicht übers Knie brechen kann. Aber in so einem Zeitraum lassen sich Umschulungen und Umstiege und auch ein Umstieg in den Unternehmen durchaus bewerkstelligen.
Wie kann ein sozialverträglicher Ausstieg aus der Kohle gelingen? Darüber habe ich gesprochen mit Bernd Hirschel, Leiter und Themenkoordinator für Klima und Energie am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Herr Hirschel, haben Sie vielen Dank. Soweit hr-info-Politik. Kommt nach dem Atom jetzt der Kohleausstieg. Die Sendung können Sie jederzeit noch einmal nachhören auf hr-info-radio.de. Hier können Sie die Sendung auch als Podcast herunterladen, wenn Sie mögen. Mein Name ist Ariane Focke.